Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, heute denken wir an deinen dunkelsten Tag. Heute denken wir an dein bitteres Sterben am Kreuz. Du hast dich für uns hergeschenkt und darum sind wir frei. Frei, dir zu begegnen, so wie wir jetzt sind, an deiner Seite zu leben und von dir alles zu erwarten für uns. Und so bitten wir dich jetzt um deinen Geist, dass wir dein Wort verstehen, dass es in unsere Herzen und unseren Alltag eindringen und uns verändern kann. Segne du jetzt meine Verkündigung. Amen. Liebe Gemeinde, als vor einigen Jahren das Bundesverfassungsgericht sein Urteil über das Aufhängen von Kruzifixen in öffentlichen Räumen und besonders in Schulen veröffentlichte, gingen die Wogen der öffentlichen Meinungen hoch. Wahrscheinlich hatten das noch nicht einmal die Bundesrichter in dieser Weise erwartet. Ein paar verknöcherten katholischen Traditionalisten in Bayern sollte stillschweigend das Handwerk gelegt werden. Da kam die Klage des anthroposophischen Ehepaares gegen das Aufhängen von Kruzifixen in Klassenräumen möglicherweise gerade recht. Kreuze als Schmuckstück, Kreuze als Kunstwerk, Kreuze als gesellschaftskritische Plastik, als Kartenaufdruck oder in Trauanzeigen oder auf Hinweisschildern für kirchliche und medizinische Einrichtungen. Solche Kreuze tun keinem weh. Die sind hier und da ganz gefällig. Sie vermitteln womöglich sogar ein Wohlfühlgefühl. Ein Gefühl der Geborgenheit und der Ästhetik. Aber ein leidender, ein blutender, ein sterbender Mann, der in seinem ganzen Elend dahinschmachtet, der im wahrsten Sinne des Wortes am Kreuz elend verreckt, das ist früher wie heute ein Skandal, ein unerträglicher Anstoß, etwas, wo Menschen wegsehen möchten. Ein Anblick der Grausamkeit, den Eltern sogar ihren Kindern, wie in diesem Kruzifixverfahren geschehen, unbedingt vorenthalten wollen. Und ich habe es mehrmals erlebt, dass Mütter mich nach Ostern irgendwann gebeten haben, doch in Zukunft solche blutigen Geschichten ihren Kindern nicht mehr zu erzählen. Es gibt von Manfred Siebald ein Lied, das lautet: Das kleine Kreuz an deinem Hals, das trägt sich gut, nicht so wie das, an dem einst Jesus Schweiß vergoss. Da ist kein Dreck mehr dran und nichts mehr von dem Blut, das dort für dich und mich und unsere Schulden floss. Was ist mit dem Kreuz passiert? Wer hat es blank poliert? Wer hat es klein gemacht, handlich und süß? Was ist mit dem Mann geschehen? Wer hat den Mann gesehen, der sich für alle dort kreuzigen ließ? Als Christen kommen wir an diesem Skandal des gekreuzigten Christus nicht vorbei. Auch an dem Anblick des sterbenden Jesus am Kreuz. Er ist für uns unbedingt lebensnotwendig. Nur der sterbende Jesus am Kreuz wendet unsere Lebensnot. Der Weltmissionar Paulus hat es einmal so ausgedrückt: Ich will und kann nichts anderes predigen als Christus, den Gekreuzigten. Es ist das einzige Thema in der Tat. Das einzige Thema, das uns rettet. Und dann ist es wichtig, dass wir unseren Blick eben nicht abwenden. Nicht abwenden von dem Kreuz Jesu, dass wir den Anblick des Gekreuzigten aushalten und sogar verinnerlichen. Darum sind wir ja auch heute in diesen Gottesdienst gekommen. Dazu lohnt es sich zunächst, dass wir uns hier noch einmal klar machen, was das Kreuz im Altertum bedeutet hat. Es war ein Folterinstrument, ein Marterpfahl, ein Hinrichtungsgerät der übelsten Art, an dem seinerzeit Tausende von Menschen grausam hingerichtet und der Öffentlichkeit zur Abschreckung vorgeführt wurden. lange vor Christus, beim Spartakusaufstand etwa, das wissen wir aus den Chroniken, haben sie in Rom oder vor der Stadt Rom an der Via Appia kilometerlang Kreuze aufgestellt. Und diese abtrünnigen Sklaven, die dann hinterher besiegt wurden, dort gekreuzigt, zur Abschreckung für das Volk. Und so mussten Handelsreisende, so mussten Menschen, die die Stadt Rom besuchen wollten oder aus der Stadt Rom woanders hingehen wollten, kilometerlang an gekreuzigten, zerschundenen Körpern vorbeigehen. Wer am Kreuz hing, galt als verflucht. Das stand schon im Alten Testament. 5. Mose 21, Vers 23. Als verachtenswürdig, als ehrlos. Man wendete sein Gesicht ab, um diesen Schrecken nicht sehen zu müssen. Kaum einer kann sich heutzutage etwa vorstellen, dass ein normaler Mensch sich einen mittelalterlichen Galgen oder ein Schafott als Schmuckstück an die Wand oder an den Hals hängt, wenn er nicht gerade zu der Gilde der Gruftis gehört. Bei einem Kreuz scheinen aber derartige Überlegungen gar keine Rolle zu spielen. Das hat ganz gewiss damit zu tun, dass unter den Tausenden, die am Kreuz ihr Leben lassen mussten, dieser eine war, dieser eine, von dessen Kreuzigung und Sterben uns die Evangelien berichten. Und so hören wir heute den Bericht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 19, die Verse 16 bis 30. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz, und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus: Schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander: Lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde: Mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und neigte das Haupt und verschied. Ja, freilich könnte man all die Menschen, die sich heutzutage ein kleines goldenes oder silbernes Kreuz als Schmuckstück um den Hals hängen, auch als Kreuzträger bezeichnen. Klar. Aber wie viele von denen, die ein Kreuz um den Hals tragen, tragen wirklich ihr Kreuz? Wie viele nehmen wirklich Unannehmlichkeiten für ihre Christusnachfolge in Kauf, indem sie für ihren Glauben, für ihr Zeugnis Opfer an Kraft, an Zeit, an Geld, an persönlichem Ansehen und an viele mehr auf sich nehmen? Wie viele nehmen ihr persönliches Leid, ihre Krankheit, die schwere Pflege eines hilfsbedürftigen Angehörigen oder eines behinderten Kindes oder auch einfach die schwierige Erziehung ihrer Kinder ganz bewusst an als ihr Kreuz? Wie viele tragen das ohne Murren als die ihnen auferlegte Last? Also Kreuzträger gibt es viele unter uns. Viele unter uns tragen ihr Kreuz, mehr oder weniger freiwillig. Aber nur wenige von ihnen tragen wirklich ihr Kreuz. Das sollte uns nicht verwundern, denn wer von uns würde nicht versuchen, zumindest im ersten Augenblick sein schweres Leid, seine schwere Belastung von sich abzuschütteln und ihr zu entfliehen? Das ist doch viel leichter, wenn man dem entkommen kann, was da zu tragen wäre. Doch wenn sich dann gar kein Ausweg findet, gehen die meisten von uns unter ihrem Kreuz gebückt, seufzend und klagend, mürrisch und verbittert. Jesus hat uns einen anderen Weg gezeigt. Wir haben es eben gehört. Er trug sein Kreuz. Er hat sein Leiden und Sterben nicht nur erduldet, er hat das alles angenommen, freiwillig angenommen. Er hätte es verweigern können. Er hat es bejaht als die ihm von Gott, seinem Vater, anvertraute Bürde. Er hat den Vater gefragt und der Vater hat ihm das zugemutet. Wenn wir also in unserem Lebensglück durch Angst, Sorgen, Trauer und Not erschüttert werden, was ganz normal ist, dann dürfen wir zunächst einfach ganz praktisch von Jesus lernen, auf Jesus zu schauen. Er hat sein Kreuz getragen, das gewiss schwerer war als unser Kreuz. Denn er ist ohne Schuld ans Kreuz gegangen und hat für die Schuld der ganzen Menschheit, auch für deine und meine Schuld, am Kreuz bezahlt. Von ihm darf ich lernen, mein Leiden, meine Schmerzen, meine Enttäuschungen anzunehmen und zu tragen. Und er will mir auch die Kraft dazu schenken. Doch wir haben es hier nicht nur mit einem Jesus zu tun, der uns den Weg gezeigt und uns sein Vorbild hinterlassen hat, nach dem Motto, eigentlich musst du es nur so machen, wie es Jesus gemacht hat, und dann wird schon alles gut. Sondern für uns gilt auch ganz konkret das Zweite und ich meine Wesentliche. Mein Kreuz wird in seinem Kreuz immer schon mitgetragen. Es ist nicht so, dass uns Jesus ein Kreuz zumutet, das wir alleine zu tragen hätten. Sondern Jesus sagt, du, ich habe das Kreuz getragen. Lad's mir auf. Lad mir dein Kreuz auf. Gib du mir dein Kreuz, was du zu tragen hast. Mein Leid wird von seinem Leid immer schon fest umschlossen. Mein Sterben wird durch seinen Tod der Eingang in das Leben. Weil das so ist, deshalb muss sogar Pilatus, der römische Statthalter, gegen sein Wissen und Wollen, der ja im Grunde gar keine Ahnung hatte von der Bibel, der keine Ahnung hatte von den Propheten, Jesus als König der Juden bekannt machen. In den drei in Israel damals verbreiteten Sprachen zur römischen Zeit, Lateinisch, Griechisch und Hebräisch heißt es hier, vielleicht war es Aramäisch, ein hebräischer Dialekt, der damals in Israel gesprochen wurde, proklamiert er die schon im Alten Testament verheißene und von den Juden verworfene messianische Königswürde von Jesus vor aller Öffentlichkeit, so dass jeder, der vorbeikam, es lesen konnte und schließlich alle Welt den Namen dessen kennt, der allein befreien kann aus der Gefangenschaft der Sünde und des Todes. Jesus Christus, der König der Juden. Während sich Pilatus mit den hohen Priestern der Juden herumärgern muss, weil sie die Aufschrift über Jesu Kreuz so nicht hinnehmen wollen, und während die römischen Soldaten Jesu Kleider unter sich verteilen, hängt Jesus am Kreuz und sieht sein Ende vor Augen. Aber nicht nur das nimmt er wahr. Sein Blick richtet sich vielmehr auf ein paar Frauen und einen jungen Mann, die unter seinem Kreuz stehen. Der Rest, ein Handvoll Menschen, das ist alles, was übrig geblieben ist von der großen Schar von Menschen, die eine Woche vorher noch gejubelt hatten. Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Palmenzweige haben sie vorhin ausgebreitet. Und dann noch diese Handvoll Leute, die da unter dem Kreuz standen. Unter ihnen sind seine Mutter und sein Lieblingsjünger Johannes. Sie können in diesem Augenblick wohl kaum Jesus beistehen. Sie sind selbst traurig und verzweifelt und brauchen selber Trost und Kraft. Und Jesu Augen wenden sich diesen Menschen zu. Am Kreuz hängt Jesus und leidet Schmerzen und wendet sich diesen Menschen noch zu. Er weiß, dass sie ohne ihn nicht leben können. Dass sie auf sein Wort, dass sie auf seine Hilfe, auf seine Liebe angewiesen sind. Und so schenkt er ihnen, was sie brauchen. Jesus, der mit seinem ganzen Leben für andere dagewesen ist, sich für andere verzehrt hat, will auch in seinem Sterben jetzt für sie da sein. Er, der die, die ihm im Leben nachgefolgt sind, schon immer mit seiner Liebe gehalten und an sich gezogen hat, lässt sie auch jetzt in seinem Tod nicht allein, nicht los. Am Kreuz von Golgatha kommt die Liebe Jesu zur Vollendung. Johannes schreibt später im 13. Kapitel seines Evangeliums über Jesus, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Nichts behält er für sich selbst. Alles gibt er hin für seine Freunde. Zuletzt sein Leben. Wenn wir das hören, müssen uns diese Worte eigentlich in unserem Gewissen treffen. Denn wir spüren, dass es in unserem eigenen Leben so ganz anders aussieht. Dass wir so ganz andere Prioritäten setzen. Wir handeln anders als Jesus. Gerade da, wo wir selbst in Schwierigkeiten stecken, meinen wir ein Recht darauf zu haben, zunächst und vor allen Dingen an uns selbst zu denken. Wenn ich doch von meiner Arbeit, von meinen beruflichen Pflichten manchmal fast aufgefressen werde, wie soll ich daneben noch genügend Zeit für Menschen haben, die mich brauchen? Oder für einen besonderen Dienst in der Gemeinde? Wenn ich selbst durch Krankheit, familiäre oder finanzielle Belastungen auf vieles Schöne im Leben verzichten muss, wie lässt es sich vermeiden, dass ich immer nur daran denke, selber wenigstens noch ein ganz kleines bisschen Glück, ein ganz kleines bisschen Lebensfreude zu erhaschen und mitzunehmen? Diese Fragen kann man nicht einfach so vom Tisch wischen. Sie betreffen uns alle irgendwie, jeden von uns. Und Jesus weiß das auch, wie das in uns aussieht, er kennt unser Herz ganz genau. Wir sind von unserem Wesen her gar nicht fähig dazu, von uns selbst wegzusehen. Über einen längeren Zeitraum. Hinzuschauen auf den anderen, der gerade jetzt meine Zuwendung braucht. Hinzuschauen auf das, was Gott sieht. Und dennoch kann es geschehen, dass wir aus dem Strudel unserer egoistischen Wünsche befreit werden. Denn gerade vom Kreuz Jesu geht eine Kraft aus, die uns verändern kann und verändern will. Das Kreuz Jesu schenkt uns die Kraft, das zu wollen, was Jesus will. Jesu Liebe will uns bereit machen und befähigen, dass wir uns auch in Zeiten eigener Nöte und Bedrängnisse nicht in das Schneckenhaus unserer Sorgen und Probleme zurückziehen müssen, sondern mit seiner Kraft auf die Menschen zugehen können, die uns Jesus zeigt. Es gibt ja diese bekannte Geschichte von der Bekehrung von Zinzendorf, wo er so ein Bild sieht, wo Jesus am Kreuz hängt mit der Aufschrift: Das tat ich für dich, was tust du für mich? Zinzendorf hat diese Frage für sein Leben ganz ernst genommen und hat gesagt: Ja, Jesus, ich will das für dich tun, was du mir ermöglichst, durch deinen Geist, durch deine Kraft, durch deine Liebe. Die letzten Gedanken Jesu gelten den ihm anvertrauten Menschen. Und so sind seine Gedanken auch jetzt bei dir und bei mir. Und dann geht sein Leben zu Ende. Jesus ist wirklich gestorben damals. Es war kein leichter Tod. Es war kein leichterer Tod, weil er der Sohn Gottes war. Jesus ist wirklich gestorben, wie jeder Mensch wirklich stirbt. Wie wir eines Tages wirklich sterben werden. Jesus hat den Tod erleiden müssen, wie Menschen ihn nur erleiden können. Trotzdem ist sein Sterben auf Golgatha ganz anders als unser Sterben. Jesu Leben und sein Tod, beides geht weit hinaus über alles menschliche Leben und Sterben. Das wird deutlich in seinem letzten Wort am Kreuz. Dieses letzte Wort lautet: Es ist vollbracht. Jesus ist der Einzige, von dem wirklich gesagt werden kann, er hat sein Leben vollendet. Er hat mit seinem Leben und Sterben vollendete Tatsachen geschaffen für das Leben überhaupt. Denn sein Sterben hat das Ende des menschlichen Sterbens eingeleitet. Weil Jesus am Kreuz die Strafe stellvertretend für alle Sünden dieser Welt auf sich genommen hat, sind die Tage des Todes gezählt. Der Tod hat seine Macht verloren. Das konnte nur er als der Sohn Gottes bewirken. Er spricht nicht mehr das letzte Wort, der Tod spricht nicht mehr das letzte Wort über den Sünder. Wer also sein Leben an dem Mann von Golgatha festmacht, wer sich festhält an ihm, wer ihn im Kreuztragen nachfolgt, wer in guten wie in bösen Tagen an ihm dranbleibt und aus seiner Liebe lebt, der wird auch hindurchgetragen, der wird gehalten und aus dem Tod gerettet, auch dann noch, wenn die Reise ganz nach unten geht. Er hält dich fest, gerade wenn du durch große Angst und Schmerzen hindurch musst, wenn du keinen Weg mehr vor dir siehst und deine Sorgen und Nöte grenzenlos zu sein scheinen. Dann ist er dir ganz nah. Tiefer als Christus schon gefallen ist, kann niemand von uns mehr fallen. Jesus Christus hat mit seinem Leben, mit seinem Leiden und Sterben für mich und für alle Menschen vollendete Tatsachen geschaffen. Und auch das wird schon in Jesu letztem Wort deutlich, dass sein Tod nicht das Letzte war, was die Welt von ihm erfahren durfte. Denn in seinem Sterben zeichnet sich schon der Sieg des Lebens ab. Es ist vollbracht, heißt dann auch, das ewige Sterben ist vorbei, und zwar ein für allemal. Nun gibt es keinen ewigen Tod mehr. Es geht auf das Leben zu. Auch das ist jetzt vollbracht. Das Leben hat gesiegt. Darin, dass Christus den vom Vater bestimmten Weg bis ans Ende gegangen ist und nicht vorher Halt gemacht hat. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. So schreibt es der Apostel Paulus seiner Gemeinde in Philippi. Ein Student entschuldigt sich einmal bei seinem Professor dafür, dass er mit den Vorbereitungen zu einer Klausur nicht ganz fertig geworden sei und deshalb nicht wisse, ob er die Klausur mitschreiben könne. Der Professor hatte geduldig zugehört. Dann antwortete er mit einem ganz kurzen, einfachen Satz, der dem jungen Mann Mut machte. Er sagt, wir werden in diesem Leben nie fertig. Wir werden nie fertig. Immer wieder müssen wir das in unserem Leben erkennen. Unser Wissen, unser Tun ist doch sehr bruchstückhaft. Wir werden nie fertig. Das erfahren wir am Ende des Tages, wenn wir auf unsere Arbeit zurückschauen und merken, wie viel wir nicht geschafft haben von dem, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Das erkennen wir am Ende eines Jahres, wenn wir uns überlegen, was wir uns ursprünglich vorgenommen und schließlich doch nicht geschafft haben. Bergeweis. Was wir versäumt haben und wo wir schuldig geworden sind. Wir werden nie fertig. Das werden wir auch sagen müssen am Ende unseres Lebens, ob wir 20, 40, 60, 80 oder 100 Jahre alt werden. Unser Leben, unser Denken, ja auch unser Glauben und Lieben bleibt unvollendet. Wir sehen durch einen dunklen Spiegel, schreibt Paulus. Jetzt können wir es noch nicht erkennen. Jetzt sehen wir noch nicht klar. Aber wir werden eines Tages erkennen, wenn Christus kommt und uns alle zu sich zieht. Gott sei Dank, dass uns das nicht zu ängstigen braucht, dass unser Leben Stückwerk bleibt. Denn Jesu Wort, es ist vollbracht, gilt allen, die mit sich selbst, mit Gott und der Welt nie fertig werden. Mit allen, die meinen, auf der Strecke zu bleiben. Mit allen, die meinen, untergebuttert zu werden. Es ist vollbracht, das steht ein für allemal gültig über deinem und meinem Leben. Das ist die Kraft, die dich und mich am Leben hält, bis er kommt. Das steht ein für allemal gültig über deinem und meinem Leben, bis Jesus kommt und wir in seiner Ewigkeit sein werden, für immer. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.